Liebe Gemeinde, vor wenigen Tagen am 10. November starb der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt im hohen Alter von 96 Jahren. Aus dem Anlass wurden alte Zitate und Interviews wieder in Erinnerung gerufen. Zum Beispiel, ich kann nicht an die Wunder der Bibel glauben oder alle Religionen, und damit meint er auch den christlichen Glauben, sind Menschenwerk. Oder wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, kann kein Christ wirklich glauben. Und dazu passt auch die Behauptung, dass mit dem Tod alles aus sei. Zitat, wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei. Und der kritische Leser fragt sich, woher weißt du das? Woher weißt du das? Schmidt spricht hier aus, was viele Zeitgenossen denken. Einige sehnlich hoffen und manche befürchten. Nämlich, dass mit dem Tod alles aus und vorbei ist. Und der heutige Sonntag, der letzte Sonntag vor dem Advent, steht in vielen Kalendern als Totensonntag. Das ist eine alte Tradition. Die Friedhöfe sind heute in der Regel besser besucht als an anderen Sonntagen. Es gehört zu Pietät und zum guten Benehmen, die Gräber nicht ganz zu vergessen. Und mancher ahnt an diesem Tag etwas von seiner eigenen Zerbrechlichkeit und Ohnmacht gegenüber dem Tod. Und wenn er die Grabsteine vielleicht studiert in einigen Reihen, dann stellt er plötzlich fest, so kurz ist also mein Leben, von Sternchen bis Kreuz, von Sternchen bis Kreuz. Die paar Jahre dazwischen, das ist mein Leben. Und jeder versucht auf seine Weise damit klarzukommen. Woody Allen mit Humor, wenn er sagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich will bloß nicht dabei sein. Oder Gottfried Benn, der alte Hannoveraner, mit einem wehmütigen Gedicht, wo er unser Leben mit einem zerbrechlichen Boot vergleicht, das sich unaufhaltsam den gefährlichen Klippen nähert. Und dann dichtet Ben, und schon so nah den Klippen, du kennst dein schwaches Boot, kommt, öffnet doch die Lippen, wer redet, ist nicht tot. Aber wie lange? Und viele würden viel dafür geben, wenn sie wissen könnten, und zwar mit Gewissheit und Überzeugung wissen können, was sie und was uns jenseits dieser Klippen erwartet. Und genau für solche Leute, für Leute, die es wissen wollen, für Leute, die, wie eben die Kinder gesungen haben, Bibelentdecker sein wollen. Für Leute, die nicht von vornherein selbstgefällig abwinken und sagen, es ist ja dann sowieso alles vorbei. Für Leute, die eine echte Antwort auf diese bedrängende Frage suchen. Für die sind jene Zeilen geschrieben, die wir im 2. Korintherbrief Kapitel 5 finden und die Sie oben auf Ihrem Gottesdienstzettel auch finden. 2. Korinther 5. Wir werden diese Texte, die Sie hier finden, 2. Korinther 5 und Markus 9, heute nicht, wie wir das sonst immer versuchen, gründlich auslegen, sondern heute geht es darum, einen Überblick über diese große Frage zu gewinnen. Aber wir wollen diese 5 Verse aus 2. Korinther 5, 1 bis 8 jetzt doch zunächst hören. Da sagt Paulus, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Also, weil er meint damit, wenn wir leben, wenn Jesus noch schon wiederkommt, wenn wir dann noch leben, dann brauchen wir erst gar nicht durch den Tod durchzugehen. Denn, Vers 4, solange wir in dieser Hütte sind, also in diesem alten Leib, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, diesen Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Daheim, sagt Paulus in Vers 8. Das ist eine Heimat, die wir zwar noch nicht kennen, aber eine Heimat, in der wir erwartet werden. Daheim beim Herrn. Und diese Heimat bezeichnet Paulus an anderer Stelle in Vers 2 als Himmel. Und Paulus schreibt das alles nicht vage und tastend und vorsichtig fragend, sondern im Brustton der Überzeugung. Wir wissen, steht über diesem ganzen Text. Wenn unser irdisches Haus abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott erbaut, das ewig ist im Himmel. Wir wissen. Und der kritische Leser fragt sofort, woher weißt du das, Paulus? Woher können wir das wissen? Und Helmut Schmidt würde sagen, naja, Paulus hat noch nicht die Aufklärung durchlaufen. Das würde er wahrscheinlich sagen. Also jene Geistesströmung ab dem 18. Jahrhundert, wonach der kleine, begrenzte menschliche Verstand das letzte Urteil über alles fällt. Also Paulus hat noch nicht diese Aufklärung durchlaufen und deswegen redet er so naiv von der Auferstehung. Aber liebe Leute, um die Auferstehung abzulehnen, brauchte man keine Aufklärung. Das konnten die Sadduzäer zur Zeit Jesu schon genauso gut und die hatten auch noch keine Aufklärung durchlaufen, zumindest nicht die des 18. Jahrhunderts. Nein, die Überzeugung des Paulus verdankt sich nicht einer voraufgeklärten Naivität. Ein Naivling hätte auch nicht den Römerbrief schreiben können, auch nicht all die anderen Briefe, die Paulus schreibt. Sondern die Überzeugung des Paulus verdankt sich seinen soliden Informationen. Er war dem Auferstandenen persönlich begegnet und er hatte mit vielen Augenzeugen geredet, die ihm ebenfalls persönlich begegnet waren. Und deswegen hatte Paulus allen Grund, dem Glauben zu schenken, was er von Jesus über den Himmel und das ewige Leben erfahren hat. Also wenn einer fundiert dazu Stellung nehmen konnte, dann Jesus. Und deswegen ist es schon fast ironisch, wenn auf einer der vielen Traueranzeigen für den früheren Kanzler Schmidt, und zwar auf einer ganzseitigen Anzeige der Inkdiba AG, um nicht nur ein Bild des Ex-Kanzlers gebracht wird, sondern ein Zitat von Matthias Claudius. Und in diesem Zitat sagt Matthias Claudius Folgendes: Die Wahrheit richtet sich nicht nach uns, lieber Sohn, sondern wir müssen uns nach ihr richten. Was du sehen kannst, das siehe und brauche deine Augen. Und über das Unsichtbare und Ewige halte dich an Gottes Wort. So steht es bei dieser Traueranzeige. Ein exzellentes Zitat. Kommt ein bisschen spät, aber genau das wollen wir tun. Genau das hat Paulus gemacht. Und darum hat dieser letzte Sonntag des Kirchenjahres für Christen auch einen anderen Namen bekommen als schlicht und traurig Totensonntag. Er heißt eigentlich Ewigkeitssonntag. Und so soll unser Blick über die Klippen hinaus gelenkt werden. Nicht um uns fantasievollen Spekulationen darüber hinzugeben, was alles möglicherweise die Zukunft bringen könnte, sondern um uns jene eindeutige Alternative in Erinnerung zu rufen, die Jesus immer wieder benannt hat. Und diese Alternative lautet Himmel oder Hölle. Himmel oder Hölle. Das ist unser Predigtthema heute Morgen, Himmel oder Hölle. Und das ganze Neue Testament ist voll mit diesem Thema. Wir brauchen Gewissheit darüber und darum wollen wir versuchen, einiges, nicht alles, was dazu zu sagen ist, das wäre nicht zu leisten in einem Vormittag, aber einiges zu bündeln, was der Herr Jesus und seine Apostel uns über diese Wirklichkeit mitteilen, die jeden von uns erwartet, Himmel oder Hölle. Und das Erste, was wir festhalten wollen, wenn Sie mitschreiben, können Sie das notieren, Himmel und Hölle sind reale Orte, das ist das Erste. Himmel und Hölle sind reale Orte. Himmel und Hölle wird uns in der Bibel als eine unausweichbare Realität dargestellt, die heute schon existiert und der jeder Mensch entgegengeht. Die Frage ist nur, auf welche Seite er dann geht. In Hebräer 9, Vers 27 stellt Gott uns diesen Ernst vor Augen. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und weil diese Realität unausweichbar ist, sprach Jesus eben nicht nur viel vom Himmel, sondern auch sehr deutlich von der Hölle. Himmel und Hölle sind reale Orte. Himmel, das hat in der Bibel verschiedene Bedeutungen. Zum einen beschreibt es den sichtbaren Himmel, der unsere Erde umgibt und den wir als Firmament oder Erdatmosphäre auch bezeichnen. Himmel, das meint in der Bibel auch den astronomischen Himmel oder das Weltall mit den Sternen und Planeten. Wenn Sie beispielsweise an Psalm 8 denken oder Psalm 19, da wird der Himmel in dieser Weise als großartiger Beweis der herrlichen Schöpfung Gottes beschrieben. Und dann, und das ist hier gemeint, dann haben wir den Himmel als den Ort der besonderen Gegenwart Gottes. Man könnte vereinfacht sagen, als den Wohnort Gottes. In dem Zusammenhang spricht die Bibel auch von der Herrlichkeit Gottes, die jegliches menschliche Vorstellungsvermögen sprengt. Und jedes Mal, wenn einem Schreiber der Bibel einen Blick in den Himmel kurz geschenkt wird, dann ist er davon so ergriffen, dass es ihn im Grunde genommen zu Boden wirft. Jesaja 6 ist ein Beispiel. Im Buch der Offenbarung wird uns die letzte Etappe der Menschheitsgeschichte gezeigt. Aber bevor der Apostel dann die ganzen dunklen Zustände auf der Erde beschreibt, bekommt er in Kapitel 4 und 5 der Offenbarung erstmal einen Blick in den Himmel, wie Gott über allen Wirren der Weltgeschichte souverän regiert. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das ist der Himmel. Der Himmel ist der Ort, an dem Gott regiert und sein Wille uneingeschränkt zur Ausführung kommt. Der Himmel ist der Ort, an dem Gott allein gedient wird, allein zu seiner Ehre gelebt wird. Und das wird dann unsere eigentliche Lebenserfüllung und Schöpfungsbestimmung sein. Und das wird dann auch zu paradiesischen Zuständen der Menschen untereinander führen, dass alle dem einen Gott dienen. Der Himmel ist der Ort, an welchem die Sünde, das Böse und alle widernatürlichen Einflüsse keinen Platz mehr haben. Und das ist auch der Grund, warum kein Mensch von sich aus in den Himmel kommen kann, sondern allein durch das vollkommene Opfer, das Jesus für uns gebracht hat, der an ihn glaubt. Der Himmel ist der Ort, an welchem es die vollkommene und sichtbare Gemeinschaft mit Gott selbst gibt. Der Himmel ist der Ort, an dem es kein Versagen gibt, keine Sünde, keine Vergänglichkeit. Nichts mehr, was irgendwie die Erretteten von der Gemeinschaft mit ihrem Herrn trennen könnte. Keine Tränen, kein Schmerz, kein Abschied. Und der Himmel ist der Ort, wo auch das erfüllt wird, was Jesus gebeten hat in Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, also dazu gehören sie auch, wenn sie an Jesus glauben. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, sagt Jesus in Johannes 17, Vers 24, bei mir sind und meine Herrlichkeit sehen. Das ist Himmel, bei Jesus sein und ihn sehen und dann mit all denen versammelt zu sein, die ebenfalls zu ihm gehören. So real, so wirklich ist der Himmel, aber so real ist auch die Hölle. Himmel und Hölle sind reale Orte. Und darum sprach Jesus nicht nur viel vom Himmel, sondern auch sehr deutlich von der Hölle. Der Begriff Hölle kommt im Neuen Testament 12-mal vor, 11-mal im Munde von Jesus. Also wir müssen uns das schon klar machen. Er, der die Liebe in Person ist. Er, der wirklich ein tiefstes Erbarmen über die verlorene Menschheit hat und sich in das schlimmste Elend hinabbeugte. Er, der allmächtige Herr, sprach so oft wie kein anderer in der Bibel von der Hölle, weil er um den Ernst dieser Sache und um die Folge für uns Menschen wusste. Und eine drastische Zuspitzung dessen finden wir hier in diesen Versen in Markus 9, die ich vorlesen möchte, Vers 44 bis 48. Sie haben das vor sich. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so hau ihn ab. Also trenn dich von allem, was dich abhält von Gott. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirfst von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirf's von dir. Es ist besser für dich. Das sind drastische Worte, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Und an anderer Stelle hat der Jesus gesagt, in Matthäus 10, Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, und damit ist Gott gemeint, der sowohl Leib als auch Seele zu verderben vermag in der Hölle. Und jetzt müssen wir fragen, was meint Jesus damit? Und wie haben seine Zeitgenossen ihn verstanden? Der Begriff Hölle hing für die Juden mit dem Hinnomtal zusammen. Das Hinnomtal in Jerusalem hat eine grauenvolle Geschichte. Dieses Tal jenseits der Stadtmauer auf der Südostseite des Tempelbergs, vielleicht haben Sie so ein Bild Jerusalems vor sich, auf der Südostseite des Tempelbergs, da hatten die gottlosen Könige Ahas und Manasse zur Zeit von Jesaja Menschenopfer dargebracht, dem Moloch, dem Götzen der Ammoniter, geopfert. Und erst unter Josia war das dann abgestellt worden. Aber dieses Tal, dieses Hinnomtal, blieb als Gräuelstätte in Erinnerung. Und später auch wurden dort noch die Leichen von Kriminellen verbrannt. Der Prophet Jeremia gebraucht das als eine Illustration für das Zorngericht Gottes. Jeremia 7, Vers 31, folgende heißt es, sie haben die Höhen des Tophet, also Gräuelstätte heißt Tophet, gebaut, das im Tal des Sohnes Hinnoms ist, um ihre Söhne und ihre Töchter im Feuer zu verbrennen. Und darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da man nicht mehr Tophet noch Tal des Sohnes Hinnoms, sondern Würgetal sagen wird. Und die Leichname dieses Volkes werden dem Gevögel des Himmels und den Tieren der Erde zur Speise sein und niemand wird sie wegscheuchen. Und im letzten Vers von Jesaja, da spricht der Prophet, also das war Jeremia 7, da spricht der Prophet von einem niemals endenden Feuer und einem endlos nagenden Wurm. Da heißt es so im letzten Vers, Jesaja 66, Vers 24, und sie werden hinausgehen und schauen die Leichname derer, die von mir abtrünnig waren, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen und sie werden allem Fleisch ein Gräuel sein. Und das Judentum verstand diesen Zusammenhang. Die Gräuelstätte des Hinnomtals wurde für sie zum Inbegriff für das ewige Zorngericht Gottes, zu der Metapher gewissermaßen, für das reale Zorngericht Gottes. Und viele jüdische Schreiber übernahmen dieses Tal, Gehinnom, als Ort der ewigen göttlichen Gerichtsvollstreckung. Und so bürgerte sich im Judentum Gehinnom eben ein als Begriff für das, was wir in unserer Sprache als Hölle bezeichnen. Und aus dem hebräischen Gehinnom wurde im neutestamentlichen Griechisch dann Gehenna. Und genau das ist das Wort, das der Jesus etwa in Markus 9 verwendet, als er auch aus Jesaja zitiert, wenn er sagt, es ist dir besser, einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers, wörtlich in die Gehenna des Feuers geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Also so hat es auch das Judentum zur Zeit Jesu verstanden. Die Hölle, das ewige Gericht, das schon Jesaja prophezeite, der Ort der Bestrafung, die Hölle nicht ein Ort der Läuterung oder der Erziehung oder der nachträglichen Reinigung, sondern das ist das, was die Schuldigen nach dem Gericht erwartet. Und diese Hölle ist entweder ein Ort der Auslöschung oder ein Ort nie endender Qual, je nach Zusammenhang. Und Jesus benutzt nun gerade diesen Begriff und er benutzt ihn offensichtlich im Sinne seiner Zeitgenossen. Das ist ganz wichtig. In anderen Fällen hat Jesus ja die zeitgenössischen Vorstellungen stark kritisiert und in Frage gestellt. Also was die Pharisäer über Ehe und Scheidung und Vergebung und Umgang mit dem Sabbat und so weiter gelehrt haben. Da kann man viel in der Bergpredigt nachlesen, dass Jesus seine Zeitgenossen stark kritisiert hat, dass er sich auch kritisch mit der Gängelung durch die Pharisäer auseinandergesetzt hat, die Pharisäer den Leuten haben angetan. Aber diesen Begriff der Hölle verwendet er genauso wie alle seine Zeitgenossen auch, ohne sich in irgendeiner Weise davon abzugrenzen. Und das ist ein weiteres starkes Argument dafür, dass der Herr das eben auch so meint. Der Ort der Bestrafung, der Ort des Gerichts, der Ort der ewigen Pein. Und so heißt es in Matthäus 23, 33 etwa, wie wollt ihr Gottes Gericht und Hölle entrinnen? Und andere Begriffe, die das Neue Testament verwendet, sind der feurige Pfuhl oder die äußerste Finsternis. Und in Offenbarung 20, Vers 10 und 15 wird gesagt, dass das die niemals endende Strafe sein wird für den Teufel und alle, die Jesus ablehnen. Also die Hölle, ein realer Ort der Bestrafung und des Gerichts. Wie das im Einzelnen geschieht, dieses Gericht, das bleibt uns noch verborgen. Aber es wird geschehen. Das ist das Erste. Himmel und Hölle sind reale Orte. Und schon an dieser ausführlichen Behandlung in der Bibel können wir eine zweite Wahrheit erkennen. Und diese zweite Wahrheit lautet, Himmel und Hölle sind relevante Themen. Das ist der zweite Punkt. Himmel und Hölle sind relevante Themen. Das heißt, wichtige, nicht zu vernachlässigende Themen. Und deswegen sollten sie auch in unserer Verkündigung und in unserem persönlichen Zeugnis eine angemessene Rolle spielen, Himmel und Hölle. Nicht, dass wir die Menschen bedrängen sollten bei jeder Gelegenheit und immer mit der Hölle drohen. Aber wir dürfen das nicht unterschlagen. Sondern wir müssen taktvoll und besonnen auf diese Realität hinweisen. Und das ist natürlich nicht immer beliebt. In unserer Gesellschaft wird das Thema systematisch verdrängt. Es wird gerne dem Mittelalter zugeordnet. Ja, Hölle und Mittelalter, das klingt fast identisch. Aber auch in christlichen Kreisen oder Kreisen, die sich als solche verstehen, gibt es immer wieder Versuche, das Thema Himmel an den Rand zu drücken. Also so hat Rob Bell, einer der Gewährsleute der Emerging Church Konzepte, diverse Emerging Church Konzepte, Folgendes gesagt. Er hat behauptet, für Jesus lautet die Frage nicht, wie kommt man in den Himmel? Die Frage lautet, wie bringt man den Himmel hierher? Also hier auf die Erde. Für Jesus geht es um eine Verbesserung dieser Welt hier und jetzt. Sein Ziel ist es nicht, in den Himmel zu kommen. Zitat Ende. Und für die Hölle gilt das erst recht, dass man das am liebsten draußen hält. Der englische Literat George Bernard Shaw, das spöttisch so formuliert, er hat gesagt, früher hatten die Leute Angst vor der Hölle, heute haben die Pfarrer Angst, über die Hölle zu predigen. Ja, so hat sich das umgekehrt. Früher hatten die Leute Angst vor der Hölle, heute haben viele Pfarrer Angst, über die Hölle zu predigen. Und nicht nur sie. Oder man verharmlost die Hölle so als Metapher für die schlimmen Zustände auf dieser Erde. Ist ja auch beliebt. der Kölner Erzbischof Kardinal Meißner damals nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat gesagt, wir haben uns angewöhnt, nicht mehr an die Hölle zu glauben. Jetzt bekommen wir eine bittere Lektion, dass es die Hölle in unserer Mitte gibt. Nun gut, er hat wenigstens mal von der Hölle gesprochen, aber das ist nicht die wirkliche Hölle, sondern das ist auch schon wieder eine Verharmlosung, so schlimm das damals war. Die Hölle als etwas Irdisches, Innerweltliches, Anti-Right, einer der Vordenker und Protagonisten der sogenannten neuen Paulus-Perspektive, der eben behauptet, Paulus ging es da gar nicht in erster Linie um die Rettung des Einzelnen vor Gott, der hat auch über die Hölle gesagt, das sei eben so eine mittelalterliche Betonung. Ja, in der Bibel würde das gar nicht so die große Rolle spielen. Und die eigentliche Hölle wäre die Entmenschlichung des Menschen, der sich nicht mehr als verantwortlich vor Gott verstehe. Das sei dann die wirkliche Hölle. Und die Texte beweisen genau das Gegenteil. Himmel und Hölle sind relevante Themen, eben weil sie reale Orte sind. Weil eins stimmt, stimmt auch zwei. Weil sie reale Orte sind, sind sie relevante Themen. Und Paulus hat deutlich gesagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre. Und das heißt eben auch, alle Schrift, die über die Hölle redet und über den Himmel. Und Martin Lloyd-Jones hat das so formuliert, er hat gesagt, wenn man die Lehre des Zornes Gottes aus der Bibel herausnimmt, die Lehre des Zornes Gottes über die Sünde aus der Bibel herausnimmt, dann bleibt nicht mehr viel Bibel übrig. So hat es Martin Lloyd-Jones formuliert, dann bleibt nicht mehr viel Bibel übrig. Und deswegen ist das ein eminent relevantes Thema, Himmel und Hölle. Eminent relevant für Christen. Deswegen sagt Paulus ja auch jetzt mal zum Thema Himmel in Epheser 1, Vers 18, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Paulus betet extra dafür, dass wir doch erkennen mögen, was für ein Erbe uns als Kinder des lebendigen Gottes erwartet. Das ist ein relevantes Thema. Wir verlieren uns in dieser Welt, wenn wir nicht mehr wissen, was der Himmel ist. Und auch die Hölle ist wichtig für Christen. Das ist ein großer Trost einerseits für Christen, dass wir wissen dürfen, Gottes Feinde setzen sich nicht durch. Manchmal sieht es äußerlich anders aus. Aber die Lehre der Hölle ist ein Trost auch für die Christen, dass wir wissen, Gottes Feinde setzen sich nicht durch. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit, für die Gott sorgen wird. Die Hölle ist aber deswegen auch ein wichtiges Thema für Christen, damit wir sensibel wären für die Notlage der Nichtchristen. Damit uns bewusst wird, worauf die eigentlich zugehen. Francis Chan hat ein sehr gutes Buch zum Thema Hölle geschrieben, damals als Antwort auf diese verbreitete Veröffentlichung von Rob Bell. Das letzte Wort hat die Liebe. Das war damals im Brunnen Verlag erschienen, aber in seiner Originalfassung natürlich in Amerika. Und da hat er behauptet, dass man eben nicht mehr über die Hölle predigen solle und dass das eine völlig falsche Darstellung dessen wäre, was der christlichen Lehre entspräche. Und dann hat Francis Chan ein Buch dagegen geschrieben, was Gott über die Hölle sagt und was wir daraus gemacht haben. Und in diesem Buch, da beschreibt Francis Chan, wie er mit seinem Laptop an diesem Buch geschrieben hat und ausgerechnet in einer belebten Starbucks-Filiale saß. Also hat er seinen Kaffee getrunken und an dem Buch weitergeschrieben. Das ist ja manchmal ganz inspirierend. Und dann sagt er, während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich in einer belebten Starbucks-Filiale. Jedes Mal, wenn ich von meinem Monitor aufblicke, sehe ich, dass ich von durstigen Kunden umgeben bin, die zum Tresen eilen, um mit Latte Macchiato, Eistee oder Chocolata Mocca sich zu versorgen. Sie sind glücklich, geschäftig, genießen das Leben. Zwei Mütter wirken, als kämen sie direkt vom Joggen. Sie setzen sich neben mich und tauschen sich aus, was sie gerade beschäftigt. Und dann schildert er die Menschen so. Und dann sagt er, an diesem Ort brummt das Leben. Ich sitze hier und lese mein Manuskript Absatz für Absatz durch. Jeder einzelne Absatz vermittelt die Botschaft, dass einige dieser Menschen zur Hölle fahren werden. Mir wird schlecht, wenn ich das sage, und ich kann gar nicht in Worten fassen, welchen inneren Konflikt ich gerade in mir verspüre. Was soll ich nur tun? Schreibe ich weiter? Und wie kann ich diese Worte glauben und doch untätig hier sitzen bleiben? Ich weiß, dass einige von Ihnen den gleichen inneren Konflikt austragen. Sich diesen Textabschnitten und diesen Fragen zu stellen, kann ein erschütternder Prozess sein. Er zwingt mich, mich der ernüchternden Realität zu stellen. Es geht nicht nur um Dogmatik, sondern um menschliche Schicksale. Dass wir sensibel werden für die Gefährdung, für das Leid, für die Not derer, die Jesus nicht glauben und ihm ablehnen. Also deswegen ist es wichtig, für Christen von der Hölle zu predigen, als Trost, aber auch als Sensibilisierung für die Not ihrer Mitmenschen. Und auch um unseren Dank, den Dank der Christen dafür zu stärken, dass der Herr uns vor dieser Katastrophe errettet hat. Auch deswegen müssen wir wissen, was Hölle bedeutet. Dass wir dankbar sind und uns immer wieder klar wird, es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns auf den Himmel freuen können. Es gibt also triftige Gründe, warum wir gegenüber unseren Glaubensgeschwistern eindeutig und gründlich auf Himmel und Hölle hinweisen müssen. Das ist keine Geschmacksfrage. Aber es ist relevant auch für Nichtchristen. Erst recht. Denn die Lehre vom doppelten Ausgang, also Himmel oder Hölle, ist ein unverzichtbarer Bestandteil wessen? Des Evangeliums selbst. Das Teil des Evangeliums. Das ist nicht ein Zusatz, das ist nicht eine Verschärfung des Evangeliums. Das ist das Evangelium. Wer den doppelten Ausgang verschweigt, der amputiert das Evangelium. Er spricht möglicherweise von Rettung, ohne zu benennen, wovor der Sünder gerettet werden muss. Und deshalb hat Martin Lloyd-Jones von einem zweischneidigen Evangelium gesprochen, einer Double-Edged Gospel. Es rüttelt auf und es tröstet, beides. Es rüttelt auf und es tröstet. Und darum ist die sachliche Predigt über Gottes Gericht ein Gebot der Liebe. Und die Frage ist, habe ich den anderen lieb genug, um ihm die ganze Wahrheit zu sagen? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich damit unbeliebt mache und er mich dann möglicherweise ablehnt oder sich über mich lustig macht. Und solche Gerichtspredigt ist nicht Drohung, sondern Diagnose. Das müssen wir immer ganz klar unterscheiden. Es geht nicht darum zu drohen, was hätten wir davon, sondern es geht um eine ehrliche, aufrichtige Diagnose. Der Arzt, der uns sagt, machen Sie was gegen Ihren Blutdruck, beziehungsweise gegen Ihren hohen Blutdruck, der droht nicht, der diagnostiziert. Und so ist Gerichtspredigt, so ist ein ehrliches Reden über die Konsequenz eines Lebens und Sterbens ohne Jesus eine Diagnose und ruft den Menschen zu einer Abkehr von seiner Sünde und Hinkehr zu Christus, und damit eröffnet sie einen Ausweg aus der Verlorenheit. Und damit kommen wir schon zum dritten und für heute letzten Befund zum Thema Himmel und Hölle. Wir hatten gesehen, erstens, Himmel und Hölle sind reale Orte. Zweitens, Himmel und Hölle sind relevante Themen. Und jetzt drittens und letztens, Himmel und Hölle sind eine rettende Botschaft. Das ist das Dritte. Himmel und Hölle sind eine rettende Botschaft. In dieser Kombination. Und darum, liebe Geschwister, lassen Sie uns abschließend bedenken, wie wir diese Botschaft weitergeben können. Himmel und Hölle sind eine rettende Botschaft. A. Begründe Gottes Gericht als zwingende Folge seiner Gerechtigkeit. Das ist das Erste. A. Begründe Gottes Gericht als zwingende Folge seiner Gerechtigkeit. Gott will Gerechtigkeit. Und wenn Gott für Vergeltung sorgt, wenn Gott in diesem Sinne rächt, dann hat das nichts mit menschlicher Rache oder Wut zu tun. Und diese Wahrheit zeigt uns Gott ja dann auch im Neuen Testament. In Römer 12, Vers 19 sagt Paulus ja, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, 5. Mose 32, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Rächt euch nicht selbst, gebt Raum dem Zorn Gottes. Also wir sollen aktiv mit Gottes Handeln rechnen und dafür quasi den Raum bereiten. Gebt Raum dem Zorn Gottes, dass er es für euch erledigt, dass er für Gerechtigkeit sorgt. Also es ist durchaus angemessen, das Böse zu rächen, aber das ist nicht unsere Aufgabe, sondern Gottes Aufgabe. Er sorgt für Gerechtigkeit. Und wir sollen ihm nicht dazwischen funken. Und diese Gerechtigkeit, dieser Zorn Gottes ist immer konstruktiv. Gott stellt Gerechtigkeit her. Und darum bedeutet eben Gerechtigkeit, dass sie untrennbar zu Gottes Heiligkeit gehört. Also Gott will Gerechtigkeit und Gottes Gerechtigkeit gehört untrennbar zu seiner Heiligkeit. Gott kann nichts Böses tun. Im Unterschied zu uns. Und deshalb ist ja unsere, wenn wir rächen würden, wenn wir uns als Rächer aufspielen, dann ist das immer vergiftet mit Selbstsucht und niederen Motiven unsererseits. Immer. Wir sind nie frei davon. Aber Gottes Heiligkeit ist anders. Sie sorgt für Gerechtigkeit. Und Gottes Heiligkeit sorgt dafür, dass Gottes Gerechtigkeit nicht nur keinen Schaden anrichtet und immer völlig rein bleibt. Das sowieso. Sondern Gottes Heiligkeit fordert geradezu, dass Gott Gerechtigkeit herstellt. Also Gottes Heiligkeit schützt nicht nur Gottes Gerechtigkeit vor allem Bösen, sondern Gottes Heiligkeit fordert, dass Gott Gerechtigkeit herstellt. Ein heiliger Gott kann kein Unrecht dulden. Begründe Gottes Gericht, begründe die Hölle als zwingende Folge seiner Gerechtigkeit. Und sobald Gott Gerechtigkeit anwendet, hat kein Mensch mehr eine Chance vor ihm. Und genau das ist es, was wir Sünder nicht akzeptieren wollen. Dass wir unser Leben verwirkt haben, dass Sünde Ahndung und Konsequenz verdient. Und dann kommt ein weiteres, was Gottes Gerechtigkeit ausmacht. Sie gehört untrennbar mit seiner Heiligkeit zusammen. aber Gott übt seine Gerechtigkeit mit Geduld und Langmut. Das müssen wir auch sehen. Boah, und das ist im Grunde genommen unser Schutz, dass Gott seine Gerechtigkeit mit Geduld und Langmut übt. Das ist nicht erst im Neuen Testament so, sondern schon genauso im Alten Testament. In Klagelieder 3, Vers 22 heißt es, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Dass wir nicht gar aus sind. Und seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Es ist Gottes Güte, dass es mit uns noch nicht vorbei ist, Leute. Und in Vers 39 sagt der Prophet dann, was murren denn die Leute in ihrem Leben? Ein jeder murre wieder seine eigene Sünde. Wir meckern und knören über alles Mögliche, nur nicht über unsere eigene Sünde. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht geaus sind. Wie lange hat Gott abgewartet? Wie lange hat Gott zur Umkehr gerufen? Wie lange hat Gott Zeit gelassen? Jetzt könnte man stundenlang Beispiele aus der Bibel erzählen. Denken Sie an Noahs Zeitgenossen. Der Archenbau war ein langfristiges Projekt. Und Gott hat Geduld gehabt und diese sichtbare Predigt des Archenbaus vor den Leuten stehen gelassen. Oder das Volk Israel, wie oft haben sie gemurrt, wie dreist haben sie Gottes Geschenke zurückgewiesen, wie untreu haben sie sich fremden Götzen in die Arme geworfen. Und er hat sie immer wieder zurückgerufen, er hat sie immer wieder aufgefangen. In Jesaja 43, Vers 24 sagt Gott, mir hast du Arbeit gemacht mit deiner Sünde, du hast mir Arbeit gemacht mit deiner Sünde. Und das sagt er zu uns auch, hat er allen Grund dazu. Wie viel sind wir unserem Schöpfer schuldig geblieben? Und trotzdem, Gottes Langmut, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Und auch die Propheten haben geradezu leidenschaftlich werbend von Gottes Geduld immer wieder gepredigt. Denken Sie nur an diese berühmte Stelle in Hesekiel 33, Vers 11, wo Gott durch Hesekiel sagt, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Das ist Gottes Geduld und Langmut, die unmittelbar mit seiner Gerechtigkeit verknüpft sind. Ihr Lieben, wir müssen versuchen, unseren Zeitgenossen deutlich zu machen, die Hölle, das ist nicht die Folterkammer eines grausamen Gottes, der sein Mütchen kühlt, sondern die Hölle, das ist der Ort absoluter Gerechtigkeit, mit der Gott seine Menschen ernst nimmt. Und wir, anstatt über Gottes Langmut dankbar zu staunen und über Gottes Geduld, mit der er seine Gerechtigkeit ja immer kombiniert, boah, wir zeigen uns beleidigt und entrüstet, wenn Gottes Gerechtigkeit zum Zuge kommt. Man könnte auch sagen, weil wir von Gottes Geduld verwöhnt werden, halten wir seine Gerechtigkeit, wenn sie denn kommt, für unmoralisch. Weil wir von Gottes Geduld verwöhnt werden, halten wir seine Gerechtigkeit, wenn sie denn kommt, für unmoralisch. Wie kann er das tun? Und das ist so eine schiefe, falsche Perspektive. Also, das ist die erste Ermutigung zu einer biblischen Verkündigung, einem biblischen Zeugnis über Himmel und Hölle. Das mussten wir am ausführlichsten darlegen. Begründe Gottes Gericht als Folge seiner Gerechtigkeit. Und begründen heißt nicht rechtfertige Gott. Und das ist B, entschuldige dich nicht für Gottes Gericht. Das ist das nächste. B, entschuldige dich nicht für Gottes Gericht. Natürlich müssen wir zugeben, dass Jesu Worte über die Hölle für unser Empfinden hart klingen und unser humanistisch verschliffenes Empfinden dadurch irritiert wird. Ganz klar. Und das müssen wir auch zugeben, unseren Zeitgenossen gegenüber. Aber diese Reaktion sagt mehr über uns als über Gott, dass wir das so als so unmöglich empfinden. Und wissen Sie, ich denke, das ist unser Problem. Auch wir müssen das lernen als Christen, auch als langjährige Christen. Und das gehört auch zur Heiligung unseres Denkens und Empfindens. Gottes Handeln als richtig zu akzeptieren, weil es Gottes Handeln ist, auch da, wo es unserem Empfinden entgegensteht. Dass wir wirklich erkennen und zugeben, Gottes Wege sind nicht unsere Wege und höher als unsere Wege sind Gottes Wege. Und deswegen einer der ersten Bibelverse, den Francis Chan in seiner Erwiderung auf Rob Bell zitiert, ist Psalm 115, Vers 3. Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Das ist Gott. Wer sind wir? Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Psalm 115, Vers 3. Oder im Buch Prediger steht es ja genauso. Mensch, du bist auf der Erde und Gott ist im Himmel, bedenk das doch. Und manchmal, wissen Sie, verhalten wir uns so, als ob wir Gottes Wahrheit so leicht frisieren müssten. Und ich habe mich in dem wieder ertappt, ertappt gefühlt und wiedergefunden, was Francis Chan folgendermaßen beschrieben hat. Er sagt, es hat 43 Jahre gedauert, bis ich endlich bekennen konnte, dass manche Dinge, die Gott tut oder nicht tut, mir peinlich sind. In meiner Arroganz glaubte ich, ich könnte ihn anziehender, leichter verdaulich sozusagen machen, wenn ich manche seiner Taten unter den Teppich kehrte. Und deshalb vermied ich es, über bestimmte Bibeltexte zu sprechen, oder ich ging im Eiltempo bestimmte Aussagen Gottes durch, um mich dann ausführlich mit denen zu beschäftigen, mit denen ich mich wohlfühlte. Die, von denen ich wusste, dass sie auch den anderen gefallen würden. Heute sehe ich, wie schlimm und hässlich das eigentlich war. Wie ein Junge, und dann kommt ein harter Vergleich, wie ein Junge, der seine Freunde davon abzuhalten versucht, seinen betrunkenen Vater zu Gesicht zu bekommen, habe ich so manches Mal versucht, Gott zu verstecken. Für wen halte ich mich eigentlich? In Wirklichkeit ist es so, dass Gott vollkommen ist in allem, was er tut. Ich wäre ein Narr, würde ich anderes glauben. Er hat es nicht nötig, dass ich ihn decke. Alles an ihm, alles, was er tut, ist vollkommen. Und trotzdem ist es aus unserer menschlichen Perspektive manchmal schwer zu verstehen, dass Gott vollkommen gerecht und gut ist. Und darum sagt er uns, meine Gedanken, Jesaja 55, sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Das ist das Nächste. Also entschuldige dich nicht für Gottes Gericht. Entschuldige dich nicht für die Hölle. Und dann die dritte Ermutigung. C. Richte Gottes Gericht schriftgemäß aus. Das heißt nicht spekulativ ausmalend, aber auch nicht reduktionistisch, dass man so tut, als sei es ja gar nicht so schlimm. Richte Gottes Gericht schriftgemäß. Das heißt nicht, dass in jeder Präsentation des Evangeliums eine vollständige Höllenlehre entfaltet werden muss. Aber in Kurzfassung müssen wir es, wenn wir das Evangelium mitteilen und wenn eine Chance dazu besteht, schon sagen, dass wer Jesus ablehnt, für ewig von Gott getrennt sein wird. Dass es die Verdammnis gibt, dass es eine furchtbare Situation sein wird. Ewig getrennt von Gott. In ewiger Traurigkeit und Schrecken. Also wir können nicht immer die gesamte Lehre entfalten. Aber wir müssen die Wirklichkeit benennen. Und wir müssen den Ernst und die Gefahr, die von der Hölle für den Sünder ausgehen, wirklich ansprechen. Und dann müssen wir auch diese Basisinformation über die Hölle, wenn man das so nennen mag, von Zeit zu Zeit wieder in Erinnerung rufen, auch in der Gemeinde. Also dass Hölle Qual bedeutet und was die Bibel mit den Bildern von Feuer und von Finsternis meint. Und dass Hölle eben ewig bedeutet. Und dass dieser Versuch, diese Auslöschungslehre zu entwickeln, weil das den Gedanken etwas erträglicher macht, sich von den biblischen Texten her nicht halten lässt. Ewig meint ewig an dieser Stelle. Und dass die Hölle eben eine Einbahnstraße ist, aus der es keine zweite Chance mehr gibt. Richte Gottes Gericht schriftgemäß aus. Und dann D, stelle Gottes Gericht in das Licht seiner Gnade. Das ist ganz wichtig. So hat es Gott selbst gemacht. Gott hat sein Gericht in das Licht seiner Gnade gestellt und nirgendwo deutlicher als am Kreuz. Da sehen wir nämlich beides. Im Kreuz Christi triumphieren Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade zugleich, gewissermaßen in einem Atemzug. Und wissen Sie, das ist erschütternd, ein erschütternder Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Jesus ist der einzige Unschuldige, der je vom Vater verurteilt wurde. Der einzige Unschuldige. Und hier wäre Bestürzung angebracht. Hier wäre Bestürzung und Schrecken angebracht. Herr, was hast du erduldet? Weil er der Einzige war, der mit seinem vollkommenen Leben meine Schuld sühnen konnte. Und Jesus hat das freiwillig auf sich genommen, wie er selbst deutlich sagt. Jesus hat auf sich genommen, was Gottes Gerechtigkeit von mir und von dir erfordert hätte. Das ist das Zusammenfallen von Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade. Er bezahlt freiwillig für meine Schuld. Er sagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich lasse es freiwillig. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld, sagt Paul Gerhard. Und so wird das Kreuz der Höhepunkt von Gottes Gerechtigkeit im Gericht. Weil Jesus das sündlose Opfer ist und völlig, völlig für deine Schuld bezahlt. Und darum kann Gott mich jetzt freisprechen, um Jesu willen, ohne seine eigene Heiligkeit zu kompromittieren. Das ist ja das Geniale. Das ist ja das, was Paulus im Römerbrief auch beschreibt. Weil Jesus die Schuld nimmt, kann Gott uns freisprechen und trotzdem gerecht bleiben, weil die Schuld ja gesühnt wird. Höhepunkt von Gottes Gerechtigkeit. Und es ist zugleich der Ort der größten Gnade. Stelle Gottes Gericht in das Licht seiner Gnade, wie es Jesus am Kreuz uns enthüllt. Und wer zu diesem Kreuz kommt, dem schenkt der Herr völlige Vergebung, sein gesamtes Erbarmen. Und deswegen erzählen wir ja immer wieder so gern diese Geschichte von der Essener Synagoge, die viele von Ihnen kennen, wo damals in der Reichspogromnacht diese Synagogen brannten und auch diese eine spezielle in Essen. Und als dann später durch die Bomben ganz Essen zerstört wurde, da war dieser Synagogenplatz die Zuflucht. Warum? Weil es da schon einmal gebrannt hatte. einige Zeit vorher. Da hatte Gottes Gericht, jetzt um das als Bild aufzunehmen, am Kreuz von Golgatha, hat Gottes Gericht bereits gebrannt vor circa 2000 Jahren. Und deshalb ist dieser Zufluchtsort bei Jesus an seinem Kreuz für alle Zeiten die einzige Zuflucht vor Gottes gerechtem Gericht und der einzige Fluchtpunkt, wo wir sicher sein können, dass wir nicht in der Hölle enden werden. So bilden Himmel und Hölle gemeinsam eine rettende Botschaft. Und das führt uns am Ende zu einer letzten Ermutigung. Wir haben gesehen, A, begründe Gottes Gericht als Folge seiner Gerechtigkeit. B, entschuldige dich nicht für Gottes Gericht. C, richte Gottes Gericht schriftgemäß aus. D, stelle Gottes Gericht in das Licht seiner Gnade. Und schließlich und endlich E, predige die Hölle als Ruf zum Himmel. Das ist das Motto, predige die Hölle als Ruf zum Himmel. So haben uns das die Propheten vorgemacht. Hesekiel 33, nicht wie er sagt, und du Menschenkind, bekommt er den Auftrag, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage, nämlich durch Hesekiel, Hesekiel 33, Vers 8, du Gottloser musst des Todes sterben, und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinem Wege zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Sünde will sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Wege, dass er von ihm umkehre? Und er will von seinem Wege nicht umkehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben. Aber du hast dein Leben errettet. Und nun, du Menschenkind, sag dem Haus Israel, ihr sprecht, unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen. Wie können wir denn leben? So spricht zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wegen und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Also predige die Hölle, predige die Gefahr des Gerichts als Ruf zum Himmel. So hat es Paulus praktiziert auf dem Areopag in Athen. Viele von Ihnen haben diesen Vers doch im Ohr. Apostelgeschichte 17, Vers 31, da sagt Paulus, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte 17, Vers 31, Paulus sagt, es kommt ein Gericht und Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und das schließt ein, er wird eine ewige Gerechtigkeit erwirken und er wird richten. Aber er hat jedermann den Glauben angeboten. So haben die Propheten gepredigt und die Apostel. Und so hat es unser Herr selbst gehalten. Das ist das letzte Beispiel, was ich Ihnen heute noch nahebringen will, dass Sie es auch nochmal zu Hause nachlesen am besten. Lukas 13, der Herr Jesus selbst, da ruft er in den Himmel, Vers 24. Lukas 13, Vers 24, ringt darum, man könnte das etwas freier übersetzen, ringt wie in Todesangst darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Also diese enge Pforte, dass ich meine Schuld zugebe, dass ich meine Verlorenheit zugestehe, dass ich zugebe, wie sehr ich auf Jesus angewiesen bin, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, werden es nicht können. Und dann kommt die Warnung vor der Hölle. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er rufen und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Und dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben von dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird heulen und Zähneklappern sein, auch ein Bild für die Hölle. Wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich des Herrn. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein und Erste, die werden die Letzten sein. Der Jesus ruft in den Himmel, der Jesus lädt ein zur Umkehr und dann folgt eine klare, drastische Warnung vor den Konsequenzen der Hölle und des Gerichts. Liebe Gemeinde, wir dürfen diese Wahrheit von Himmel und Hölle nicht verschweigen. Wir dürfen sie nicht unterdrücken. Wir dürfen uns dieser Wahrheit auch nicht schämen. Himmel und Hölle sind reale Orte. Das war das Erste. Zweitens, Himmel und Hölle sind relevante Themen, wichtige Themen, sowohl für die Gemeinde Jesu als auch für die Außenstehenden. Und schließlich drittens, Himmel und Hölle sind eine rettende Botschaft. Und darum begründe Gottes Gericht als Folge seiner Gerechtigkeit. Entschuldige dich nicht für Gottes Gericht. Richte Gottes Gericht schriftgemäß aus. Stelle Gottes Gericht in das Licht seiner Gnade. Und predige bzw. bezeuge die Hölle als Ruf zum Himmel. Und ihr Lieben, hier liegt unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu auch gegenüber dieser Welt. Unsere wichtigste Aufgabe gegenüber dieser Welt besteht nicht darin, sie ein bisschen hinzuflicken, dass sie etwas besser wird. Natürlich sollen wir, wo uns das möglich ist, dazu beitragen. Aber das ist nicht unsere Kernaufgabe gegenüber dieser Welt, sondern unsere Kernaufgabe gegenüber dieser Welt ist es, Weltsterbehilfe zu leisten. Am Ewigkeitssonntag müssen wir uns das besonders in Erinnerung rufen, Weltsterbehilfe zu leisten. Menschen zu sagen, wie sie selig sterben können. Menschen zu sagen, es gibt einen doppelten Ausgang aus diesem Leben hinaus. Und es gibt Himmel und es gibt Hölle und es gibt kein drittes. Und es gibt nur einen Weg, wie wir gerettet werden können. Jesus hat nicht deshalb so oft über die Hölle gesprochen, damit wir sie verschweigen. Sondern Jesus hat deshalb so oft über die Hölle gesprochen, damit wir Menschen mit Leidenschaft zum Himmel rufen. Die Wissenschaftlerin Marie Curie hat zusammen mit ihrem Mann Pierre große wissenschaftliche Erfolge gefeiert. Unter anderem haben sie 1898 das Element Radium entdeckt. Und dann ist ihr Mann, dann ist Pierre Curie tödlich verunglückt. Und als Marie Curie dies erfuhr, soll sie ausgerufen haben, das ist das Ende von allem, allem, allem. Und Gottes Wort sagt uns, nein, das ist nicht das Ende. Das ist nicht die Wirklichkeit. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist für niemanden das Ende. Sondern er ist die Durchgangsstation. Die Durchgangsstation zum Himmel oder zur Hölle. Und darum lasst uns den Mund aufmachen, ihr Lieben. Lasst uns den Mund aufmachen mit Liebe, mit Geduld, mit Besonnenheit und mit der Hoffnung und mit der leidenschaftlichen Sehnsucht, dass noch viele, viele Menschen gerettet werden. Und dass es ihnen gehen mag wie jenem Indianer, der dem Missionar seine Bekehrung erklärte und sagte, ich habe zu Jesus gefunden. Und der Missionar sagte, wie war das? Was ist da geschehen? Er sagte, komm mit. Und dann führt er ihn zu einem Reisekaufen. In diesem Reisekaufen ist ein Wurm. Er setzt diesen Reisekaufen im Feuer, in Brand. Und der Wurm kämpft in diesem Haufen, in den Flammen um sein Leben. Und dann geht er mit einem Stab ganz nah an den Wurm heran. Der krümmt sich um diesen Stab herum. Und der Indianer reißt den Stab und den Wurm aus dem Feuer. Und er sagt, das hat Jesus für mich getan. Er hat mich gerettet. Ich war verloren, hilflos, verloren und der ewigen Verdammnis ausgeliefert. Aber er kam zu mir. Er kam zu mir mit seinem Evangelium. Und ich durfte mich an ihn klammern und er hat mich rausgerissen. Und jetzt bin ich sicher für alle Zeit und Ewigkeit. Und darum wollen wir beten, dass noch viele, viele Menschen diese freimachende, rettende Botschaft hören und ergreifen. Und dass wir unserem Herrn jeden Tag wieder neu dafür danken, dass wir als Christen Bürger des Himmels sein dürfen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.